Mancher, der das alte Berlin noch gekannt hat, wird sich entsinnen, wie still plötzlich die große Friedrichstraße wurde, wenn man nach dem Halleschen Tore zu eine bestimmte Linie passiert hatte. Die Kochstraße zog eine Grenze zwischen Stadt und Vorstadt. Diesseits lag der Lärm, jenseits die Stille. Und dieser Wechsel tat unendlich wohl. Die plötzlich beruhigten Nerven ließen erkennen, dass man aus der Zone des Rollwagens in die der schlafenden Droschke getreten war. Die Läden hörten auf, die Jalousien fingen an. Auf dem Bürgersteig lagen die Marmelspieler und auf dem Fahrdamm lag die Sonne. Lauter, stille Häuser. Aber eines war ein allerstillstes, gelb, zweistöckig und mit einer Mansarde auf dem Dach. Auf dem Flur, auch in heißesten Tagen, lag eine schattige Kühle. Weißgescheuerte Stufen führten in den ersten Stock und durch die offenstehende Tür, die in den altmodischen, nach hinten hinausführenden Torweg eingeschnitten war, sah man, über den Hof weg, in einen wenig gepflegten, aber desto behaglicheren Garten hinein. Dies stille, gelbe Mansardenhaus, einst das Wohnhaus Hitzigs, das Nachbarhaus Chamissos, der hier halbe Tage lang verkehrte, in den Tagen, in denen unsere Erzählung beginnt, war es das Haus Franz Kuglers. Wir nannten es scherzhaft den ewigen Herd, weil hier in jedem guten Sinne, auch wirtschaftlich, das Feuer nie ausging. In glücklicher Vereinigung herrschten hier Feinheit der Sitte und Freiheit des Worts. Eine schöne Frau, blühende Kinder gaben dem Hause Licht und Leben. Und noch in diesem Augenblick leben alle Orten in Deutschland ihrer viele, die Gastfreundschaft, Anregung, Rat, auch Trost in diesem Hause erfahren haben, der Erzähler nicht am wenigsten. Wie lebendig stehen noch die Tage des Sommers 1850 vor meiner Seele, ein Tag besonders. Wir saßen unter dem Nussbaum im Garten, das Kaffeezeug, dazu Lampe und Kessel, standen auf dem Tisch. Vor uns lag der Buchsbaumgang, in dem einst Chamisso, auf- und abschreitend, den ausgewanderten Dichter des eben bekannt werdenden Freilichrath deklamiert hatte. Chamissos altes Reiseherz war dabei wieder jung geworden. Das lag nun viele Jahre zurück. Die große 48er-Wandlung war über die Gemüter gekommen, und wenn Freilichrath zitiert wurde, so waren es andere Strophen. Wir saßen unser Drei um den Tisch herum, Kugler selbst, ein junger Schotte und ich. Die Lichter, die durch das Laub fielen, spielten über die Damastdecke hin, das Flämmchen unter dem Wasserkessel brannte unsichtbar in dem hellen Sonnenschein, nur der aufsteigende Dampf zeigte, dass überhaupt eine Flamme war. Die Unterhaltung ging bequem. Es war fast wie Nachmittagsruhe. Der Wirt liebte das, alles Heraufgeschraubte war verpönt. Wer nichts zu sagen hatte, schwieg. Wir plauderten gemütlich hin und her, als plötzlich unsere Unterhaltung vom Hofe her durch das leichte Getreller eines altfranzösischen Liedes unterbrochen wurde. Kugler fiel gleich ein. In demselben Augenblick trat eine jugendliche, hochaufgeschossene Gestalt in den Garten und schon von fern, seinen Spitzhut leise lüftend, schritt er auf uns zu. Inmitten des Ganges blieb er einen Augenblick stehen, wandte sich zurück und grüßte über den Hof hinweg nach einem der Mansardenfenster hinauf. Er wusste wohl, weshalb. Im nächsten Augenblick wurden wir vorgestellt, Paul Heise. Er setzte sich neben den jungen Schotten, den er schon von Bonn her kannte. Und nicht leicht habe ich ein anmutigeres Bild gesehen als diese beiden Typen blonder und brünetter Schönheit. Beide waren von seltener Grazie, aber während die des einen mehr äußerlich aus Kraft und Schulung entsprang, war die des anderen, der sich beinahe gehen ließ, ohne jegliche Anstrengung, von innen herausgeboren. Das Gespräch, wie es die Erinnerungen des Ortes mit sich führten, kam auf Hitzig und Chamisso, auf die gute alte Zeit der Musenalmanache, bald auch auf Schwab und Mürike, auf Freilichrath und Lenau. Parallelen wurden gezogen, endlich die Schilflieder zitiert, auf dem Teich, dem Regungslosen und so weiter. Ich konnte aushelfen mit meinem Gedächtnis. Der junge Schotte horchte auf. »Das ist schön«, sagte er, als ich die letzte Strophe gesprochen, Dieser Klang fehlt doch unserer englischen Lyrik, selbst, was mehr sagen will, unserer schottischen.